Ich denke, es ist angebracht, als erstes zu sagen, dass ich ziemlich beeindruckt, um nicht zu sagen überwältigt bin, von dem, was sich in der vergangenen Woche da im Wiki ergeben und abgespielt hat. Eine Art, darüber zu sprechen, ist vielleicht, dass man ein bisschen von der anderen Seite her kommt. Es gibt vom 2. November einen Beitrag vom Stefan Köstenbauer. Den hat er allerdings nicht in Zusammenhang mit dieser Vorlesung formuliert, sondern im Zusammenhang mit einer anderen Veranstaltung über Ausbildungsformen der Wissensgesellschaft. Der hat einen durchaus polemischen Drall, der Beitrag. Die kann aber ganz gut dienen zu einer gewissen ersten Orientierung. Und zwar macht er dann Unterschied zwischen Vorlesung und Seminaren und klagt ein, dass Seminare doch nicht, wie es sich nämlich in diesem Fall um ein Seminar gehandelt hat, doch nicht in dieser passiven Art und Weise hingenommen werden sollten, sondern dass Seminare eher mitarbeitsorientiert sind und auch Kreisprozesse enthält. Kreisprozesse in dem Sinn, dass eingebrachtes Material, Gedanken aufgenommen, verarbeitet, zurückgegeben an die Vortragenden werden und in diesem Prozess die Vortragenden selber sich auch umstellen, akkommodieren, was Neues lernen und dass ein so ein Kreisprozess also deutlich unterschiedlich ist von dem Prozess der Ausstrahlung, der Diffundierung von Wissen quasi. Und dann sagt er, dass wenn Leute eine Vorliebe für Diffundierung von Wissen haben, dann sollten sie sich doch eher in Vorlesungen setzen, weil Vorlesungen vom Typus her so angelegt sind. Dann gibt es auch noch eine kleine Pointe, die ist irgendwie so nett, dass man sie wirklich kräftig verbreiten sollte. Am Ende zitiert er Lichtenfels, das ist ein Zitat, das wiederum aus der Homepage von Franz Wimmer kommt und das Zitat heißt, jetzt philosophiert man, wie man lackiert nach Rezepten oder so, wie wir Musikanten haben und keine Musiker mehr, so haben wir auch nur noch Philosophanten und Physikanten. Das schon ist nett genug. Dann gibt es noch einen Zusatzgag quasi, dass sich um eine Veranstaltung für Pädagoginnen und Philosophinnen handelt. Fügt er hinzu, es bleibt auf Kreisprozesse zu hoffen, damit weiterhin Pädagogen und Philosophen, nicht Pedanten und Philosophanten, unsere Universität verlassen. Und diese Pointe ist doch wirklich fast Derrida geeignet. Sie wissen, dass Derrida diesen nach meiner Meinung nach stark überschätzten, aber doch guten Sprachwitz erfunden hat mit der Differenz, die man, wenn man sie ausspricht, nicht unterscheiden kann zwischen einem E und einem A. Also da kann ich jetzt nicht darauf eingehen, das ist eine Pointe zum Verhältnis von Sprachlichkeit und Schriftlichkeit bei Derrida. Ein ähnliches Phänomen tritt hier im Deutschen auf. Pedanten sind nämlich normalerweise mit E geschrieben, nicht? Und haben einen vorgeformten Sinn. Und aus den sozusagen den Pädagogen und Pädagoginnen auf diese Art und Weise die Pedanten zu unterschieben, ist doch ein polemischer Glanzakt, würde ich sagen. Darum habe ich es Ihnen aber nicht wirklich gezeigt, sondern ich habe es Ihnen hauptsächlich deswegen gezeigt, weil er eben spricht von Vorlesungen, die mehr oder weniger direkte Ausstrahlung, Vermittlung sind und Seminare, die Kreisprozesse sind. So etwas Ähnliches erwartet man, ist gängig, aber die Überwältigung oder also sozusagen die Besonderheit, die da jetzt aufgetreten ist in der vergangenen Woche, hauptsächlich, das hat sich schon abgezeichnet, ist, dass was an Beiträgen sowohl zu Gedanken, die ich hier vorgetragen habe, als auch dann zu Gedanken, die in der weiteren Diskussion sich entwickelt haben, da entstanden ist, alles andere als Vorlesungsstandard und vorlesungskonform ist. Ich habe ja das letzte Mal schon so ein bisschen eine pädagogische Reflexion eingeschoben und muss das noch erst weiter verfolgen und noch ein bisschen präzisieren. Es bleibt gilt die Voraussetzung und kann nicht so leicht verändert werden, dass wenn ich hier vor Ihnen stehe und Ihnen Gedanken mitteile, ich mehr oder weniger in eine Wolke hineinrede, in eine für mich unbestimmte, für Sie untereinander auch unbestimmte Situation der Problembewusstheit. Ich weiß nicht, was Sie an diesem Thema für wichtig finden. Ich weiß nicht, was Sie genauer wissen wollen, und es geht auch schlicht und einfach nicht. Das ist, diese Art von Veranstaltung ist sozusagen ist ein Verfahren, das so sein muss, weil die Zeit Constraints hat, nicht? In Oxford, im Tutorenwesen schaut das zum Beispiel anders aus. Es gibt auch Vorlesungen, aber die klassische aus dem Mittelalter kommende Englisch, sozusagen nobel-englische Ausbildungsart ist die, dass 5 Leute um einen Tutor herum sich einmal die Woche treffen und die mit dem Tutor reden, vom Tutor Aufgaben kriegen und mit ihm reden. Das ist eine andere Situation. Da kann die einzelne Person nicht Wolkenform behalten, sondern muss präzise sein. Wir haben hier so eine Wolkensituation, die allenfalls in einem Seminar, das aber wiederum auch in humane Dimensionen gefasst werden müsste, aufzubrechen ist. Die Besonderheit von elektronischen Mitteln und insbesondere von dem Wiki, mit dem wir operieren, also erinnern Sie sich noch, falls Sie die Adresse nicht aufgeschrieben haben, timaios.philo.at/wiki, Lehrveranstaltungen. Die Besonderheit ist, dass sich da tatsächlich greifbar und nach meinem Verständnis drastisch etwas ändert, indem Sie das, was Sie interessant, wichtig, problematisch finden, dort hineinschreiben und auch damit Reaktionen produzieren können. Geht weit über das hinaus, was stattfindet in einer Diskussion, die wir auch haben können. Also ich habe gar nichts dagegen. Ich habe auch bitte hier das Mikrofon wieder dabei. Also wir können das durchaus weiterführen, dass wir hier Diskussionen machen. Aber die Diskussionen, die wir hier live führen, das sollte man auch wirklich im Auge behalten, sind strukturell sehr, sehr unterschiedlich. Schon einmal dadurch, dass die Raumverteilung so ist, dass ich hier vorne stehe und Sie aufgefordert werden, mal einen Gedanken zu sagen. Und jeder Gedanke, der da kommt, ich meine, ich kann Sie auch gerne einladen, da nach vorne zu kommen und den Gedanken an alle zu richten. Aber das ist eher gezwungen. Der Raum ist an dieser Stelle quasi gewichtet, und nicht nur ist der Raum gewichtet, sondern mein Job als Hochschullehrer für Philosophie ist der, hier mal Vorgaben zu machen und Sie damit zu konfrontieren, dass Sie da vielleicht Bemerkungen dazu machen können. Das könnte man natürlich auch jetzt fortsetzen, dieselbe hierarchische Struktur in einem Webforum, und in Webforen legt sich das ja nahe, da haben Sie dann Ihren Platz, Ihre eigenen Sachen abzu legen und nichts zu gefährden von dem, was die traditionelle Kompetenzverteilung ist. Ich habe Ihnen gesagt, vor einer Woche, denke ich, war es, dass in der Philosophieausbildung dieses Modell nicht zufriedenstellend ist, weil Philosophie zum Beispiel im Zusammenhang mit Toleranz immer in der Mitte anfängt, weil sie nicht jetzt von Stufe 1 bis Stufe 15 fortgeführt werden. Da schreibt der Stefan Köstenbauer auch ganz Schönes darüber, über die teleologische Vorvermutung, wie man an der Hand geführt und weitergeleitet wird. Das ist in der Philosophie nicht so populär, weil damit zu rechnen ist, dass sie schon sich Gedanken gemacht haben, bevor sie daherkommen und weiter Gedanken machen wollen. Da das so ist, ergibt sich jetzt die Situation, dass wenn Sie Ihre Gedanken, Bedenken zu artikulieren beginnen, in einem Raum, der hierarchisch nicht vorgeformt ist, an dem ich hierarchisch keine privilegierte Stelle mehr habe und diese Beiträge von einigem Gewicht sind, dass es plötzlich diese Veranstaltung, ich sag's mal so, auseinanderreißt. Ja? Die driftet plötzlich in verschiedene Geschichten. Ich kann in 1,5 Stunden, in denen hier Fragen gestellt werden, kann ich es gerade noch in einer Weise zusammenhalten, manchmal besser, manchmal schlechter, versuchen auf Fragen, die sich anknüpfen an etwas, was ich gesagt habe, zu reagieren und quasi die Kurve zu kriegen dorthin, wo die Linie zu finden ist, die ich hier gerne vertreten würde. Es ist einfach nicht möglich, ab dem Zeitpunkt der Beteiligung, den wir hier haben, eine Kurve noch zu kriegen. Es sind viel zu viele, also viel zu viele ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es sind schon deutlich fast zu viele wichtige Richtungen und Beiträge in eine Diversität der Fragestellungen, die ich nicht mehr einfach bündeln kann, die ich nicht mehr in einer Vorlesung synthetisieren kann, um Ihnen zu sagen, wie das alles zusammenhängt. Das heißt auf der anderen Seite, dass also diese Kreisprozesse, dass die Kreisprozesse und die Feedbackprozesse, die an dieser Stelle nahe liegen, eine ganz neue, und das traue ich mich also genauso zu sagen, eine wirklich ziemlich unerhörte neue Aufgabe, eine experimentelle Aufgabe im hochschuldidaktischen Bereich ergeben. Ich merke an mir selbst, wenn Sie das verfolgen, was ich dann jeweils schreibe, wie ich darauf reagiere, ich merke an mir selbst, dass ich immer wieder, und das werde ich auch nicht aufhören, hat auch keinen Sinn, das aufzuhören, versuche, Sachen zusammenzufassen, Sachen auch zu bewerten, weniger Meinungen zu sagen, sondern sozusagen Konsistenzen herzustellen, Missverständnisse aufzuklären und eine gewisse Linie zu verfolgen. Damit das aber richtig weitergeht, also was heißt richtig, damit das so weitergeht, wie es, denke ich, möglich ist, muss das, kann das und muss das auch tatsächlich eine Gemeinschaftsarbeit werden. Also von der letzten Woche kann man sagen, ist einfach sichtbar und greifbar. Das ist bereits eine Gemeinschaftsarbeit von den Teilnehmerinnen hier drinnen. Und es wäre schön, wenn das weitergeht. Ich sage zwei Regeln zumindest, zwei Beobachtungen und Regeln, die mir deutlich geworden sind. Das eine ist, Sie werden es gemerkt haben, es entsteht in solchen Wiki-Zusammenhängen ein bisschen dasselbe Phänomen wie bei Partys, wenn die ersten Leute, die kommen, sich auf eine Ecke zusammenschieben und weil dort die Leute sind, kommen alle anderen zu der Ecke und dann gibt es so einen Cluster in einer Ecke und die anderen Tische sind leer, weil niemand sich neu auf einen leeren Tisch setzen will natürlich. Ich habe an dieser Stelle, und das führt im Textbereich dazu, dass natürlich Diskussionen dort sich fortsetzen, wo sie mal angefangen haben und niemand so leicht die Initiative hat, zu sagen, fangen wir doch mal woanders an. Ich glaube aber, im Diskussionsprozess ist es ganz normal, dass sich die Geschichten auch ändern, dass sich während der Diskussion ein Thema verlagert und ich habe das hier schon gemacht und werde das weitermachen, dass ich Themenverlagerungen ausschneide, dass ich also neue Seiten anlege, in denen diese neuen Themen ausdiskutiert werden können. Ich mache zur Erinnerung, wie sich das entwickelt hat, von diesem Annäherungsartikel aus gibt es die Diskussionsseite. Es gibt zu jedem vollen Artikel eine Diskussionsseite. Das kommt mit der Logik, das hängt mit der Logik des Mediawikis zusammen. In dieser Diskussionsseite hat sich zunächst einmal abzuspielen begonnen. Ich habe aus dieser Diskussionsseite jetzt mittlerweile, ich habe das erstens mal untergliedert in verschiedene Themen. Zwei von den Themen, die sozusagen überschaubar geblieben sind, die kluge Toleranz und Leitkultur habe ich hier drinnen gelassen. Die anderen drei Themen habe ich in eigene Seiten ausgelagert.
Und dabei ist, dabei muss man also sagen, die wichtigsten, also die lebendigsten Beiträge sind einerseits in diesem Polyzentrismus der Standpunkte.
Das ist sozusagen mit das Neueste, das kommt, wie Sie sehen, von gestern Abend und heute noch in der Früh. Es kann da auch passieren, das muss man sich natürlich auch vor Augen führen. Das sind dann Diskussionsprozesse, die können auch einfach ein bisschen unglücklich verlaufen. Also für eine Vorlesung sollte man vorsehen und erwarten, dass da eine gewisse erkennbare Ordnung drin ist, dass man weiß, was vorgetragen ist und wo es hingeht. In solchen Diskussionsprozessen kann es Missverständnisse geben, kann es Rückfragen geben und manchmal ist das Thema nicht so richtig aufbereitet, wie es sein könnte. Also hier ist mir in der Diskussion, wenn Sie das nachlesen wollen, ist mir in der Diskussion selber deutlich geworden, dass ich mich viel besser hätte ausdrücken können. Ich habe das da drinnen gelassen, erstens, weil auch die Fehler, die man macht, was Lernfähiges zeigen und haben, und zweitens, weil man sich, wenn man dann wieder zu einer Klärung kommt, viel mehr freut, wenn man weiß, gegen welche Schwierigkeiten und vor welchem Hintergrund diese Klärung stattgefunden hat. Also man muss mit solchen Sachen rechnen. Das sind keine, also worum es da geht, sind nicht einfach sozusagen kleine im Vorbeigehen auf eine Website gesprayte Graffiti. Dazu sind die Beiträge viel zu sozusagen qualitativ hochstehend. Auf der anderen Seite sind das keine Seminararbeiten, es ist nichts Endgültiges an dieser Weise. Und die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist selber noch zu lernen. Die zweite Sache, wo es sehr lebendig zugegangen ist, ist dieser Imperativ zur Toleranz. Ich will das aber jetzt einmal mit dieser Erinnerung bewenden lassen und den zweiten Punkt sagen, der mir da wichtig ist. Also der erste war dieses Reinschneiden in Zusammenhänge. Und das zweite, was mir gekommen ist, das passt zum Reinschneiden dazu, sind die Schnittpunkte. Da möchte ich etwas machen, was dokumentiert und greifbar macht auch das philosophische Gewicht der Diskussionen. Also Gedanken und Probleme, die sich ergeben durch die Diskussionsverläufe, die ich irgendwann einmal in meinem Vorlesungsplan auch natürlich vorgesehen hätte, die aber durch Ihre Interventionen aktueller werden, anders gewichtet werden und die eine Möglichkeit geben, also hier das wirklich zu dokumentieren, was wir philosophisch gemeinsam produzieren, würde ich sagen. Und ich habe Ihnen hier 6 Punkte aufgeschrieben, die als aus meiner Sicht mal eine kurze Zusammenfassung des Problems, des aufgerissenen Problembereiches gelten können. Ich sage das auch deswegen, weil ich das damit auch dazu auch verwenden würde, an bestimmten Stellen zu sagen, auch in Zukunft auch, oder Sie auch zu bitten, wenn wir auf bestimmte Probleme kommen. Man kann nicht alle Probleme gleichzeitig behandeln. An manchen Stellen muss es möglich sein, zu sagen, okay, ist notiert, ist zu Protokoll genommen, dass das ein Problem ist. Ich muss darauf noch zu sprechen kommen, aber ich kann das nicht sofort machen, sodass wir sozusagen wechselseitig auch ein Wissen davon haben, was noch aussteht, was noch behandelt werden sollte. Und ich sage es Ihnen mal schnell, und da habe ich jetzt einer der Gründe, warum ich das auch hier so aufgeschrieben habe, ist der folgende. Es ist natürlich mir sehr wichtig und Ihnen denke ich auch, dass die persönlichen Beiträge, die persönliche Stimme, die Abläufe im Wiki selber bewahrt bleiben, dass man nicht drüber fährt, dass man nicht was rauslöscht, was jemand anderer gemacht hat, außer dass man es vielleicht ein bisschen verschiebt auf eine sanfte Art und Weise. Das ist der eine Schritt. Das zweite ist aber, wenn wir sagen, das ist wirklich eine gemeinsame Sache, dann muss es auch Themen geben, die man jetzt nicht unbedingt dokumentieren muss. Also wir werden jetzt nicht anfangen, hier Zitatorgien zu veranstalten von der Art und Weise, Jakob hat am 2. November um so und so viel Uhr das und das dort und dort geschrieben. Das macht hier wenig Sinn. Es ist an dieser Stelle möglich, die Sachen sozusagen rauszuheben, thematisch rauszuheben und einmal eben auf die Pinnwand zu stellen. Ich sage es mal jetzt im Hinblick auf die Beiträgerfahrungen der vergangenen Woche, werde auf das jetzt nicht im Einzelnen eingehen, bitte Sie aber, das allenfalls selber zu ergänzen, zu verändern und im Auge zu behalten. Also einer der Punkte, der sich ergeben hat, liegt eigentlich vor der Frage der Toleranz. Damit es Toleranz als Thema gibt, muss es Konflikt vorher geben. Man muss sich uneinig sein. Also das wäre mal eine Formulierung ganz allgemeiner Art, Uneinigkeit im Rahmen von Machtzusammenhängen. Nicht? Diese beiden Faktoren müssen sicherlich eine Rolle spielen. Uneinigkeit alleine schafft es nicht, sondern es muss eine Machtsituation geben, die mit dem Thema der Uneinigkeit regulierend in einer Art und Weise umgeht. In Machtverhältnissen, in machtgeprägten Verhältnissen Uneinigkeit ist der Anfangspunkt von Toleranz. Und diese Uneinigkeit hat also von der Logik her die einfachste Beschreibung von Negation. Negation als der markante das markante Zeichen davon, dass ich mich nicht einverstanden erkläre. Klaus Heinrich, ein Berliner Religionsphilosoph, hat ein Buch geschrieben, von der Schwierigkeit, Nein zu sagen. Also dieses Nein sagen, anders zu sein, zu negieren, zwischen verschiedenen Positionen, sollte man sich ein bisschen genauer anschauen. Wir haben da im Zusammenhang mit Hegel einiges dazu gemacht. Das ist ein Thema, das deutlich geworden ist. Zweites Thema, das deutlich geworden ist, ist die Frage, ist Toleranz selber, die Forderung nach Toleranz selber eine neutrale Forderung? Das ist so formuliert worden, bildlich, dass der Richter in der Ringparabel selber Partei ist, dass er auch einen Ring und eine Ringvorstellung hat. Das wird uns beschäftigen. Drittes Thema. Die Logik der Reflexion, Objekt- und Metaebene. Der Mensch ist ein Wesen, das sich von Positionen distanzieren kann. Das ist mit Recht mehrfach eingemahnt worden, dass wir nicht nur von Negation sprechen, sondern auch eine Distanz zu in Widerspruch gegeneinander konstituierte Positionen sprechen können, sprechen müssen, dass die Möglichkeit zur Toleranz zusammenhängt mit der Möglichkeit, nicht nur eine Position zu beziehen oder sich in eine Position zu versteifen, sondern auch einen Schritt zurückzumachen. Man sagt einen Schritt zurück oder einen Schritt hinauf oder einen Schritt darüber oder so etwas Ähnliches. Wie schaut das mit der Objekt- und Meta-Ebene aus? Kurze Andeutung auf Bereiche, die in weiterer Folge irgendwann kommen werden. Diese Formulierung, die ich hier drinnen habe, Objekt- und Meta-Ebene, erinnert diejenigen, die in der Wahrheitsvorlesung waren vom vergangenen Studienjahr, vielleicht an die Wahrheitskonzeption von Tarski. Das hat etwas mit Objekt- und Meta-Ebene ebenso zu tun. Das ist ein Thema, das ich gerne länger verfolgen werde, dass also sowohl das Wahrheitsthema als auch das Toleranzthema mit einer sehr interessanten Ausprägung dieser Objekt- und Meta-Ebene zu tun haben. Dann ist ein Punkt, der aufgetreten ist, der mir sehr wichtig ist, obwohl ich, da habe ich eine sehr starke Intervention und Meinung dazu, die ich hier noch nicht hineingeschrieben habe, die ich Ihnen aber jetzt so mitteilen werde. Es kommt an einer ganzen Reihe von Stellen vor, das subjektive Toleranzverständnis. Ich muss Ihnen sagen, ich halte nichts vom subjektiven Toleranzverständnis, aber gar nichts, weil man subjektives Verständnis von Begriffen natürlich vielfältig haben kann. Ich kann ein subjektives Universitätsverständnis haben, ich kann ein subjektives Verständnis des Österreicherseins haben, ich kann ein subjektives Verständnis meiner wissenschaftlichen Leistung haben. Und was mache ich mit dem subjektiven Verständnis? Bitte niemanden anderen traktieren. Das ist vielleicht in gruppendynamischen Prozessen irgendwo interessant, wenn man eine gewisse Gefühligkeit herstellen will. Ich sage es jetzt mal absichtlich ein bisschen zugespitzt. Das, was hier eine Rolle spielt im philosophischen Zusammenhang, ist nicht, wie Sie Toleranz auffassen, sondern ist das Problem, dass der Begriff Toleranz bestimmte Features hat. Wir sprechen schon die ganze Zeit von solchen Features, das etwas zu tun hat mit Reflexion, mit Negation, mit Macht, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie die verschiedenen Features in diesem Toleranzbegriff zusammengehen. Wir werden heute, das ist das Erste, was ich inhaltlich jetzt dann durchnehmen werde, wir werden uns genau ein bisschen anschauen, diese vier Toleranzkonzeptionen von Rainer Forst. Und diese vier Toleranzkonzeptionen sind nicht die vier subjektiven Auffassungen von Toleranz, die der Rainer Forst uns vorschlägt, sondern das sind vier Betrachtungsweisen auf das Ensemble von Begriffsmomenten, die evoziert wird, wenn man von Toleranz spricht. Dass man aus diesem Geflecht von Features, die den Toleranzbegriff ausmachen, verschiedene hervorheben, wichtiger oder weniger wichtig finden kann, ist unbestritten. Also ich bin jetzt kein Objektivist im Toleranzbegriff. Es ist nicht so, dass ich Ihnen sage, es gibt den Begriffsinhalt von Toleranz und den müssen Sie erst einmal zur Kenntnis nehmen. Und wenn Sie da was anderes, wenn Sie da andere Akzente setzen wollen, dann interessiert mich das nicht. Ich halte es tatsächlich für wichtig und notwendig, dass man diese Akzente setzt. Aber diese Akzente, und ich halte auch nicht problematisch, dass das Setzen dieser Akzente im Toleranzbegriff natürlich etwas zu tun hat mit Ihren Erfahrungen, mit Ihrer Lebensgeschichte, mit Ihren Interessen. Da kann keine Frage darüber sein. Aber bitte kommen Sie mir nicht mit Ihrer Lebensgeschichte, sondern kommen Sie mir mit Argumenten dafür, warum bestimmte Aspekte des Toleranzbegriffes im Rahmen dessen, was wir hier ausarbeiten, was ich Ihnen vorstelle, wichtig oder weniger wichtig ist. Also das ist die kleine, der kleine Zwischenspurt an Polemik mit dem subjektiven Verständnis. Ich denke fast, wir werden da eine eigene Seite dafür einrichten müssen. Das Letzte, was sich auch herausgestellt hat, in der Diskussion, also der eine Trend, das ist etwas, was ich so nicht kenne, will ich vielleicht noch in Klammer sagen, dass man während dieser Diskussionen sieht, gewisse allgemeine Richtungen, in denen eine Auseinandersetzung, eine gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Toleranzbegriff driftet. Also das eine, wo es hindriftet, ist diese Geschichte mit dem subjektiven Verständnis, wo ich mich gerne ein bisschen entgegenstemmen würde. Der zweite Punkt, wo es hindriftet, der eben auch interessant ist, ist dieses Moment der wechselseitigen Anerkennung. Das hat sich in den letzten zwei Tagen doch sehr deutlich herausgestellt, dass Toleranz mit wechselseitiger Anerkennung sehr nahe zusammengesehen wird, wenn nicht gleichgestellt wird. Und in einem gewissen Sinn ist das durchaus richtig und gewollt. Ich komme dann gleich beim Rainer Forst nochmal dazu. Es gibt aber einen Sinn, wo man da Stopp sagen muss, und das ist der Sinn, dass man darauf hinweisen muss, dass wenn es wirklich um Problem, sozusagen, wenn es um gegenseitig akzeptierte wechselseitige Anerkennung von Standpunkten geht, braucht man eigentlich keinen Toleranzbegriff mehr. Das ist ein Zustand, in dem Gleichheit hergestellt ist und ein ganz spezifischer Aspekt des Toleranzbegriffes, nämlich das Tolerieren, verschwunden ist. Jetzt ist es so, was ist dieser Aspekt des Tolerierens? Der Aspekt des Tolerierens, den könnte man so beschreiben, dass, also jetzt da kann man viele verschiedene Arten beschreiben, eine Art und Weise ihn zu beschreiben, der mir jetzt hier wichtig ist, ist die, dass man sagt, im Rahmen des, sagen wir so, in Verhältnissen, die durch den Aspekt des Toleranzbegriffes beschrieben werden, spielt die Verletzung der Wahrheitsforderung eine Rolle. Das ist an dieser Stelle das Wichtige, die Verletzung einer Wahrheitsforderung. Wenn man die Sache von vornherein so anlegt, dass man sagt, du kannst das natürlich vertreten, was du vertrittst, ich kann das vertreten, was ich vertrete, wir steigen uns nicht auf die Zehen, wir verletzen uns unsere Wahrheitsansprüche nicht, wir sehen die Sache so an, dass du und ich unsere Wahrheit vertreten können und wir uns anerkennen, dass wir unsere Wahrheiten vertreten können, dass also dieser Verletzungsaspekt wegfällt, dann ist auch kein Raum für den Toleranzbegriff, sondern was ist es? Eine gängige, es gibt mehrere Beschreibungen, eine gängige Beschreibung ist, im Staatszusammenhang ist es Gerechtigkeit. Jeder hat im Rahmen eines bestimmten, also in einem Framework, hat er die gleichen Rechte und wenn diese Rechte eingeklagt werden, also diese Rechte sind ihm nicht gnadenhalber übertragen oder freundlicherweise stehen sie ihm zur Verfügung, sondern diese Rechte hat die Person und diese Rechte sind die gleichen Rechte für alle Staatsbürgerinnen in Österreich. An dieser Stelle mutiert also der Toleranzbegriff zum Gerechtigkeitsbegriff. Eine andere Betrachtungsweise wäre zu sagen, es gibt einen noch emphatischeren Zusammenhang, in dem diese wechselseitige Anerkennung etwas mit Dialog zu tun hat oder mit positiver interkultureller Verständigung. Auch dann glaube ich, dass man dem Toleranzbegriff nichts Gutes tut, wenn man ihn dort hinein
kanalisiert. Es ist aber, da kommen wir jetzt dann gleich beim Rainer Forst dazu, es ist so, dass diese Momente im Toleranzbegriff sehr wohl eine Rolle spielen und die Geschichte des Toleranzbegriffes zeigt das auch. Eine Ergänzung der Literaturliste, die ich Ihnen da reingestellt habe. Ich werde in weiterer Folge einmal immer mehr ergänzen. Aber Sie sehen hier, dass ich Ihnen zwei Sachen von David Haidt reingestellt habe. Das eine ist der Hinweis auf ein Buch von ihm, Toleration and Elusive Virtue. Und das hier ist ein Artikel, Is Toleration a Political Virtue? Das ist interessanterweise dieser Link, ich weiß nicht, wie lange dieser Link da noch bleibt, weil irgendwann einmal wird er drauf kommen, dass er da einen sehr interessanten Tippfehler gemacht hat, nur kleine Nebenbemerkung, das ist hier der Link, damit Sie übrigens sehen, das zeige ich auch deswegen, damit Sie sehen, wie leicht Sie Links machen können im Wikiweb. Sie schließen den Link in zweieckige Klammern ein, Sie schreiben da die URL, dann machen Sie einen Space und dann können Sie den Text hinschreiben, der dann klickbar wird. Was er da gemacht hat, ist Oloration Final PDF. Das ist auch einer der Gründe, warum Sie ihn nicht leicht finden. Den Artikel hat das T vergessen. Also wenn er mal draufkommt, dass da ein T hingehört, dann funktioniert dieser Link nicht mehr. Also schauen Sie sich's rasch an. Oder sagen Sie mir es, wenn es verändert ist. Das ist ein Artikel, der jetzt zu dem Thema, das ich gerade genannt habe, einen wichtigen Beitrag macht. Erstens ist da eine sehr lesenswerte erste Geschichte des Toleranzbegriffs in der frühen Neuzeit mit drinnen. Ich sollte das vielleicht auch überhaupt sagen, Sie werden gemerkt haben, ich greife nur etwas willkürlich auf geschichtliche Zusammenhänge zurück. Der Rainer Forst hat die geschichtlichen Zusammenhänge sehr, sehr ausführlich oder also sehr übersichtlich, ausführlich dargestellt. Ich glaube, ich habe also diese Linie von Grotius, Locke, also Hobbes, Locke, Mill, die großen Bale, Paul Bale, die großen 17., 18. Jahrhundert Theoretiker des Toleranzbegriffes noch nicht einmal richtig erwähnt. Meine Auffassung von diesen Sachen ist, dass man sie mit ein, also ich biete Ihnen hier keine geschichtliche Einführung in den Toleranzbegriff, sondern eher eine gegenwarts- und sachorientierte, habe aber natürlich durchaus Interesse, Ihnen die geschichtlichen Dimensionen immer auch mit zu bieten. Also eine der Sachen, nur um Ihnen zu zeigen, dass damit natürlich auch ein bisschen was verloren geht, was man anmerken könnte zu der Argumentation von der vergangenen Woche über den Deismus und die Gottesvoraussetzung als die Basis des Lessingschen Toleranzargumentes. Wenn man sich das beim Rainer Forst genauer ansieht, stellt man heraus, dass meine ein bisschen flapsige Nebenbemerkung, dass das so ein typischer Protestantismus in der Tiefe Deutschlands im 18. Jahrhundert gewesen ist, dass das durchaus historische Berechtigung gehabt hat, die mir so nicht ganz deutlich geworden ist, dass der Paul Bale nämlich schon im 17. Jahrhundert in Frankreich der Erste gewesen ist, der den Toleranzbegriff versucht hat aufzubauen auf einer Gesellschaft, die die keine Gottesvoraussetzung macht, eine Gesellschaft, die keine Gottesvoraussetzung macht, die damals noch das unglaublich kühne Gedankenexperiment einer Gesellschaft von Atheisten und Atheistinnen, die sofort alle erschauern ließ, das kann es natürlich, das gibt es sicherlich nicht und das kann es auch nicht geben, aber wie wäre es, wenn es doch so wäre, könnte eine Gesellschaft von Atheistinnen überhaupt eine Gesellschaft sein? Weil so muss man die Frage ja stellen, weil so wie Lessing das gestellt hat, ist es eine gesellschaftskonstitutive Voraussetzung, dass man an Gott glaubt. Und in Frankreich schon mindestens ein halbes Jahrhundert früher ist das bereits durchgedacht worden. Das ist auch, wenn man diese historischen Sachen ansieht, da würde sich auch eine zweite Sache viel, viel deutlicher ergeben, die Ihnen sicherlich allen im Kopf ist, die ich aber nur mal ansprechen wollte, dass die Geschichte des liberalen Staates und der Entflechtung von Gottesvorstellungen und Gesellschaftsvorstellungen und Toleranzvorstellungen in unserer Kultur hunderte Jahre in umstrittener Form gelaufen ist. Wir stehen also auf 300 Jahren Auseinandersetzung, gesellschaftstheoretischer Auseinandersetzung unter Bedingungen, unter optimalen wirtschaftsexpansiven Bedingungen für den nördlichen Teil des Globus, der uns dorthin geführt hat, wo wir jetzt in der Schule Toleranz lernen. Und diese historisch-ökonomischen Voraussetzungen sind nicht etwas, was wir für den Rest der Welt einfach annehmen können. Insofern ist ein extra Blick in die Geschichte auch sehr lehrreich. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, weil es immer wieder mal sicher zu kurz kommt in dem, was ich sage. Gut, das ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich, warum das interessant und wichtig ist mit dem Is Tolerance a Political Virtue? Der David Hyde argumentiert eben, dass wir aufgrund der Geschichte des Toleranzbegriffes, der genau dorthin tendiert zu einer wechselseitigen Anerkennung, uns eigentlich verabschieden müssen von der Vorstellung, dass Toleranz eine politische Tugend ist. Wir sollten das nicht so sehen, dass man politischen Bildungsunterricht Toleranz lernt. Was man dort lernen soll, ist Gerechtigkeit. Nicht tolerant zu sein, sondern sich für das einzusetzen, wofür alle Leute ein Recht haben. Das ist seine Argumentation. Er versucht dann den Toleranzbegriff woanders zu platzieren. Er sagt, man braucht ihn oder man kann ihn gut brauchen, doch noch in anderen Zusammenhängen. Aber in dem politischen Grundlagendiskurs hat er eigentlich keine Rolle mehr. Und das finde ich ein ziemlich gutes Argument. Ist übrigens auch etwas, das habe ich jetzt hier noch nicht reingespielt. Ich habe eine Radiosendung mit Herr Lindepauer Studer gemacht über eine Veranstaltung zu Toleranz, die diesen Februar stattgefunden hat. Da war David Hyde auch als Sprecher und da geht es um dieses Thema auch nochmal. Das ist in der Philosophischen Audiothek, audiothek.philo.at. Finden Sie es unter Paul Studer und Rachowitz und Toleranz. Ich werde es Ihnen ins Tonarchiv, da auf diese Links zum Tonarchiv, werde ich es Ihnen auch noch hinschreiben. So viel also zu dieser Literatur, zu diesem Literaturhinweis. Und jetzt, machen wir vielleicht eine kurze Pause. Wollen Sie was bemerken zu dem bisher? Dann gehen wir linear voran, teleologisch. Etwas, was mir auch sehr geholfen hat in der Konzeption meiner Vorlesung ist der kurz nach der letzten Sitzung laut gewordene Ruf danach, dass man doch ein bisschen genauer sagt, was man eigentlich unter Toleranz versteht. Das ist eine Schwäche meiner Darstellungsweise relativ oft, dass ich nicht anfange, damit Begriffe klar zu definieren, sondern quasi mal reinzusteigen in ein Auseinandersetzungsfeld,